Ich komme zum zweiten Punkt. Aus dem Ganzen ist ja schon ersichtlich, dass der Familie vom Staat eine ziemlich anspruchsvolle Leistung abverlangt wird. In dieser Einrichtung, in dieser gesellschaftlichen Institution, kommen die Kinder nicht nur zur Welt, das ist halt so, sondern das ist auch der gesellschaftliche Ort, wo in den ersten Lebensjahren maßgeblich die Erziehung der Kleinen stattfindet. Und das soll auch so sein. Das ist quasi die Grundprämisse, von der die ganze Familienpolitik nicht bloß ausgeht, sondern die sie auch sehr schätzt und die sie deswegen auch schützt und fördert. Dabei ist klar, das Bedürfnis nach einer privaten Lebensgemeinschaft, das hat nicht der Staat erfunden, dazu zwingt er auch niemanden. Das findet er halt vor. Kinder stellen sich ein oder auch nicht. Und dann erziehen die liebenden Eltern nach bestem Wissen und Gewissen den Nachwuchs, was denn auch sonst. Dazu muss der Staat nicht nur niemanden zwingen, das liegt ihm auch vollkommen fern. Bloß, dass man auch nur eine Sekunde allein gelassen würde mit dem Beschluss, jetzt tue ich mich mit jemandem zusammen, gründe einen Hausstand und dann überlegen wir uns, ob wir vielleicht auch noch Nachwuchs bekommen. Das ist nun auch nicht der Fall. Kaum hat man sich zusammengetan, geht man, ob man will oder nicht, lauter staatlich per Recht und Gesetz definierte Verpflichtungsverhältnisse an, denen man sich nicht entziehen kann. Lebensgemeinschaften, und das meint der Staat, wenn er sagt, er stellt die Familie unter seinen besonderen Schutz, sind von vornherein ein staatlich definiertes Rechtsverhältnis. Und wenn man sich mal anschaut, worin dieses Rechtsverhältnis von Staats wegen besteht, dann ist es auch nicht so schwer zu ermitteln, was der Staat eigentlich von diesem privaten Lebenszusammenhang will. Ich will das einfach mal an ein paar elementaren Punkten des Familienrechts erläutern. Die Unterhaltspflicht. Unterhaltspflicht ist eine sehr interessante Pflicht. Weil zunächst mal könnte man ja sagen, was heißt hier eigentlich Pflicht? Also wenn ich mich mit jemandem zusammentue und den mag und mit dem zusammen sein will, dann werde ich mich ja auch wohl um ihn kümmern. Und das ist ja sogar auch im Familienrecht der Ausgangspunkt, dass die Lebensgemeinschaft namens Ehe oder auch außereheliche Gemeinschaft eine Zugewinngemeinschaft ist. Da gilt eben das private Eigentum so gar nicht, wie es sonst in Konkurrenzverhältnissen, in Verhältnissen der Privaten zueinander überall gilt. Es gilt dafür aber was anderes, nämlich die staatlich gegebene Verpflichtung der Fürsorge für den anderen, und zwar ganz getrennt und unabhängig davon, ob der ursprüngliche Wille und die ursprüngliche Fähigkeit, diese Pflicht überhaupt zu erfüllen, überhaupt noch vorhanden sind. Der Staat macht sich, wenn er Lebensgemeinschaften, Ehen, wechselseitig unterhaltspflichtig macht, weder vom Wollen noch vom Können der Beteiligten abhängig. Der sagt, ihr habt euch zusammengetan, prima, dann weiß ich eine Aufgabe für euch, sorgt gefälligst ab sofort füreinander, und zwar gleichgültig dagegen, ob eure Mittel reichen, wie die überhaupt aussehen und ob ihr überhaupt noch irgendwas miteinander zu tun haben wollt. Der Staat hat also offenbar ein sehr großes Interesse an der Familie als einem funktionierenden Reproduktionsverband. Dabei ist ihm die Zuneigung, die der Ausgangspunkt gewesen sein mag, der Ausgangspunkt und der Anknüpfungspunkt, aber überhaupt nicht der Grund für das, was er den Leuten dann aufheizt. Pflicht ist auf jeden Fall, mit dem alleine oder gemeinsam Verdienten auszukommen. Und wenn man das nicht schafft und wenn das nicht geht und wenn man das nicht will, dann kann man sogar das Recht auf Unterhalt gegenüber dem ehemaligen Spusi vor Gericht austragen. ein wahnsinniger Schutz. Erst zwingt der Staat die Leute dazu, mit dem Geld für sich zu sorgen, entledigt sich damit übrigens auch, weiß auch jeder, einer ganzen Abteilung sozialstaatlicher Fürsorge, indem er die einfach in die Zuständigkeit der Familien verlegt und erlaubt dann gnädig den Beteiligten, wenn der eine nicht mehr will oder nicht mehr kann, den dann dafür haftbar zu machen, dass die eigenen Notwendigkeiten nicht genügt wird. Die Unterhaltspflicht, und das ist übrigens bei allen Maßnahmen im Familienrecht so, unterstellt lauter Gründe dafür, dass das eingangs vorhandene Interesse daran, mit dem anderen und für den anderen zusammen sein Leben zu organisieren, entfallen ist und stellt klar, dass der Staat eben davon gar nichts abhängig machen will, sondern dass er interessiert ist an der Funktion dieses Verbands für die Aufrechterhaltung der Reproduktion der an ihr Beteiligten. Denn das ist ja die andere Seite der Unterhaltspflicht. Ob das Geld, was die Leute da haben und mit dem sie zurechtkommen müssen, reicht oder nicht, geht ihnen ja freundlicherweise gar nichts an. Das ist eine Sache, die die Leute mit dem Kapital und dem Arbeitsmarkt auszumachen haben. Wofür sie ihr Geld ausgeben, ist dann aber schon keine Privatsache mehr, sondern da ist gleich von vornherein klar, da gibt es Prioritäten und die entscheiden nicht die Individuen, sondern die staatliche Verpflichtung der Fürsorge. Und das ist auf seine Weise ein zweites Bekenntnis des Staates zur Klassengesellschaft in der Familienpolitik. Die private Bewältigung der vom Kapital produzierten Lebenslagen ist die Dienstleistung, die der Staat der Familie aufhalst. Die Leute haben nicht nur einen Dienst zu erbringen nach der Seite der Arbeit fürs Kapitalwachstum, sie haben auch selbstständig und selbstverantwortlich dafür zu sorgen, dass sie mit dem Geld und mit den Lebensumständen zurechtkommen und funktionieren, die das Kapital ihnen serviert. Und die Familie plant der Staat dafür ein, damit diese Reproduktion auch unter den härtesten Bedingungen des Kapitals selbst klappt. Und weil es das natürlich dauernd nicht tut, eben deswegen gibt es sozialstaatliche Hilfen, Kompensation, die das Zurechtkommen mit der privaten Bewältigung der Reproduktion erleichtern soll. Das ist der erste Auftrag des Staates an die Familie, Sicherstellung, dass das Privatleben auch wirklich die Funktion erfüllt, für das es staatlicherseits da ist, nicht fürs Vergnügen der nach der Arbeit Freigesetzten, sondern fürs Funktionieren der Reproduktionsnotwendigkeiten, damit man dann am nächsten Tag wieder frisch, fromm, fröhlich, frei auf der Matte steht und nicht irgendwo unter der Brücke liegt. Die zweite Aufgabe, die der Staat für die Familie vorgesehen hat, ist die Aufzucht seines Nachwuchses. Und ich betone jetzt mal seines, weil wenn Leute Kinder kriegen, kriegen sie das ja nicht deswegen, weil der Staat die Geburtenrate höher haben will, sondern weil sie eben meinen, dass sie das gerne hätten oder es passiert vielleicht auch einfach so. Das ist aber dem Staat auch vollkommen wurscht. Vom Zeugungsakt an ist nämlich das Kind, das Verhältnis der Eltern zum Kind überhaupt kein Privatverhältnis zwischen den Beteiligten mehr. Das fängt ja schon mit dem sogenannten ungeborenen Leben an. Ob und wann und unter welchen Bedingungen Frauen Kinder kriegen wollen, nicht wollen, müssen, ist eine staatliche Definition. Dafür gibt es hierzulande den Paragraphen 218. Der Staat behält es sich vor, die Gesichtspunkte zu definieren, unter denen er es Frauen freundlicherweise erlaubt, ein Kind nicht auszutragen, was sie nicht haben und nicht gebrauchen können. Er macht ein fiktives Rechtsverhältnis aus dem ungeborenen Kind und der Mutter und ahndet es als Rechtsverletzung in verschiedenen kapitalistischen Staaten unter verschiedenen rechtlichen Regelungen, wenn Frauen sich an die staatlichen Vorschriften in dieser Frage nicht halten. Man kann also sehen, dass der Staat auch in dieser Frage sehr elementar, sehr fundamentalistisch ist. Er betrachtet tatsächlich Kinder vom ersten Moment an, auch bevor sie schon auf die Welt sind, als seine, in seine Zuständigkeit fallende neue kleine Staatsbürger, als zwar noch gar nicht vorhandene und wirklich existente Rechtssubjekte, aber als prospektive Rechtssubjekte und als solche eben seines Schutzes bedürftig, auch und gerade gegen die Mutter, die vielleicht von diesem staatlich gewollten Rechtssubjekt gar nichts wissen will. Und das geht natürlich genauso weiter, wenn das Kind auf die Welt ist. Mit wem ein Kind überhaupt verwandt ist, ist nicht einfach eine Frage des biologischen Verhältnisses, sondern auch eine staatliche Definition. Bis vor einigen Jahren war es ja in Deutschland so, dass bei unehelichen, sogenannten unehelichen Kindern der Vater mit dem Kind überhaupt nicht verwandt war, jedenfalls rechtlich nicht. Auch da merkt man, das hat mit Biologie alles nicht das Geringste zu tun, sondern sämtliche Vorschriften in dieser Hinsicht dienen dazu, die eindeutige rechtliche Verantwortung für das neu auf die Welt gekommene Wesen zuzuordnen und ein oder beide Elternteile für dessen zukünftige Entwicklung haftbar zu machen. Eine aktuelle, besonders ekelhafte Form, die dieses Rechtsverhältnis annimmt, ist die interessante Erfindung der Babyklappe. Es gibt nämlich Krankenhäuser, die festgestellt haben, dass Frauen, die Kinder kriegen, mit denen sie nicht zurechtkommen, die meinen, es wäre doch eine soziale Tat, wenn man es denen ermöglichen würde, diese Kinder anonym und ohne Angabe der Personalien irgendwo abzulegen, dass es immerhin besser wäre, als wenn sie sie umbringen. Das ist übrigens die Alternative, mit der da ernsthaft kalkuliert wird. Es gibt aber ein Problem. Und das Problem ist nämlich, dass das rechtswidrig ist. Man könnte ja denken, ja, was Vernünftigeres kann so ein armes Mädchen ja auch wirklich gar nicht tun, als dann eben zu sagen, ja, ich kann für das Kind nicht sorgen, dann bringe ich es eben irgendwo hin, wo es Leute gibt, die dafür sorgen, also tue ich das auch. Die Frau begeht damit einen Verstoß gegen das Recht, das Kindesaussetzung ist ein Vergehen. Und das Krankenhaus verstößt ebenfalls gegen das Recht, weil es eigentlich die Frau festhalten müsste, ihre Personalien aufnehmen und das der Polizei melden. In diesem Fall hat der Rechtsstaat ein Einsehen und lässt das soziale Argument vor dem rechtlich Herrschenden gelten. Aber man kann daran sehen, wie ernst der Staat den Standpunkt der Haftung und der Verantwortlichkeit nimmt, wie fundamentalistisch er den meint, dass er diese Verantwortlichkeit und diese Haftung überhaupt nicht in irgendeiner Weise abhängig macht von finanziellen oder sonstigen psychischen, physischen Voraussetzungen derjenigen, die Kinder in die Welt setzen. Eltern sind für ihre Kinder verantwortlich und das ist nicht einfach ein so bloß dahergesagtes moralisches Gebot, sondern ein wirkliches rechtliches Verhältnis, unter das Eltern gestellt sind und das sie hart zu spüren bekommen, wenn sie den staatlichen Ansprüchen bezogen auf die Wahrnehmung dieser Verantwortlichkeit nicht nachkommen, aus welchen Gründen auch immer. Es ist also keineswegs so, dass der Staat einfach Verhältnisse, die die Leute sowieso miteinander eingehen, irgendwie auch noch in Paragraphen gießt. Übrigens, wenn es so wäre, könnte er sich das ja auch sparen. Sondern sämtliche Paragraphen, die er dort verfügt und erlässt, machen aus den privat eingegangenen und privat betriebenen und privat organisierten Verhältnissen Rechtsverhältnisse zwischen den Beteiligten, Verpflichtungsverhältnisse, die die aufeinander in einer ganz anderen Eigenschaft verpflichten, als der, in der sie vielleicht mal sich mal zusammengetan haben. nämlich verpflichtend bezogen auf die Leistung, die die Familie als Reproduktionsverband und als Kinderaufzugsstätte zu leisten hat. Die Familie, das wird daraus dann nämlich auch noch klar, ist eben ein Rechtsinstitut besonderer Art. Sie ist nämlich als Rechtsinstitut sowas wie ein sittlicher Verband. Das ist übrigens die Wahrheit an dem Spruch, dass die Familie die Keimzelle des Staates ist. Damit ist eben nicht bloß gemeint, dass sie in biologischer Hinsicht eben Staatsbürgernachwuchs produziert, sondern Keimzelle meint ganz ernsthaft, die Familie ist der Ort, wo die Kinder die Grundprinzipien des gültigen gesellschaftlichen Zusammenlebens in Elementarform lernen und lernen sollen. Wo sie lernen sollen, was man in dieser Gesellschaft darf und was hier verboten ist, wem gegenüber man Rechtsansprüche anmelden darf und wann man lieber die Klappe hält, was man wissen muss und was man sich auch sparen kann. Alle Sorten Konkurrenztechniken, alle Sorten moralischer Beurteilung der Welt, alle Sorte Umgangsweisen, die in dieser Gesellschaft zwischen Personen so üblich sind, im Privatleben und im gesellschaftlichen und beruflichen Verkehr, die sollen, und das tun sie auch, Kinder in ihren Elementarformen, in ihrer elementaren Gestalt, dort lernen, wo sie auf die Welt kommen und von den Eltern betreut werden. Der Staat ist eben nicht bloß daran interessiert, dass Kinder überhaupt auf die Welt kommen, sondern er will ja funktionstüchtigen Nachwuchs. Und funktionstüchtig zu werden in dieser Gesellschaft, dazu gehört schon einiges. Und die Familie ist in den ersten Lebensjahren die zuständige Instanz, in der die Grundprinzipien von Moral, Anstand, Erfolgsdenken, Konkurrenzstreben und was alles dazugehört, vermittelt werden und vermittelt werden sollen. Und dass Eltern das übrigens tun, dazu gehört gar nicht viel. Ihnen bleibt nämlich weitgehend zunächst mal gar nichts anderes übrig. Alle Eltern wollen selbstverständlich, dass ihre Kinder in dieser Welt zurechtkommen. Alle Kinder wollen, dass sie mit den Institutionen zurechtkommen, in die sie nun mal hineingestellt werden. Erstens die Familie selber, dann die Schule, dann der Supermarkt, in dem man sich nicht einfach was aus dem Regal nehmen soll, darf und so weiter und so fort. Und insofern ist quasi die Moral, die man als kleines Kind schon lernt, mit ziemlicher Notwendigkeit auch genau die, die man braucht und haben muss, um in den weiteren gesellschaftlichen Zusammenhängen zurechtzukommen. Aus rein privatem Interesse, früher mal gegossen in den Satz, unsere Kinder sollen es einmal besser haben als wir, aus rein privatem Interesse am Fortkommen dieser Kinder, daran, dass sie es in der Gesellschaft zu etwas bringen, dass sie sich bewähren in den Institutionen, in die sie hineingestellt werden, ebenso wie es ihre Eltern ja auch versuchen, machen die Eltern zunächst mal durchaus genau das, was der Staat von ihnen will, nämlich eine Art Zurichtung ihrer Kinder fürs Funktionieren in den Einrichtungen, die für sie auf sie warten, in denen sie sich zurechtfinden sollen. Allerdings verlässt sich der Staat überhaupt nicht darauf, dass das, was Eltern, was Privatpersonen so an Vorstellungen davon haben, wie Kindererziehung am besten geht, dass das nun schon automatisch mit dem zusammenfallen würde, was er von seinem staatsbürgerlichen und Arbeitskräftenachwuchs will. Aufsicht, Kontrolle, jede Menge geistig-moralischer Bearbeitung findet ununterbrochen statt, und zwar immerzu mit dem Zweck, eine Identität herzustellen zwischen dem, was so in den privaten vier Wänden an Kinderaufzucht stattfindet, und den staatlichen Ansprüchen daran, was Kindererziehung zu leisten hätte. Und so ganz, das weiß ja auch jeder, passt das sowieso nie zusammen. Es ist eben keine Privatsache, wie die Familie ihren Dienst am brauchbaren staatlichen Nachwuchs tut Da wird ihr dauernd reingeredet, da werden Eltern Ratschläge, Vorschriften, Handreichungen gegeben, um die richtigen Einstellungen, die richtigen Standpunkte, die richtigen moralischen Versatzstücke zu vermitteln, die gerade gefragt sind. Und deswegen gehört eben zur Familienpolitik die Debatte um ein zeitgemäßes Familienbild notwendig dazu. Es wird eben ununterbrochen die Frage erörtert, wie eigentlich der Wille zur Familie und zum Kind aussehen soll, wie er sich betätigen soll, damit er die Leistung bringt, die das Gemeinwesen von ihr erwartet. Und die materielle Ausstattung der Familien, die kommt in dieser Debatte durchaus vor. Nämlich als eine Bedingung dafür, dass Familien ihre Sache gut machen. Beziehungsweise, und das ist in der aktuellen Familienpolitik die Betonung, als Hebel, um dafür zu sorgen, dass Familien in ihrer Planung von Kinderkriegen und Kinderaufzucht mit den Wünschen entsprechen, die der Staat in dieser Hinsicht an sie hat. Was da für Ideologien unterwegs sind im Einzelnen, werde ich im letzten Punkt nochmal im Einzelnen erörtern. Ein Punkt kann man an dieser Stelle aber schon ganz grundsätzlich sagen. Dieser ganzen Debatte liegt eine fundamentale Ideologie immer schon zugrunde, nämlich die, dass es auf die Vermittlung der nötigen Techniken des Konkurrierens, des sich Einstellens auf Lebenslagen, des sich ein Bild machen, des ein richtiges Bild machen von den Anforderungen, die an einen gestellt werden, die letztlich den Erfolg garantieren. Diese Vorstellung, Erziehung wäre sowas wie die Vermittlung einer Einstellung, einer richtigen Stellung zu den Anforderungen, und wenn man die hätte, dann würde man es im Leben auch zu was bringen. Die beherrscht erstens die ganze politische Debatte in Sachen Familienbild, die beherrscht aber auch die Familienpolitik selber in der Frage, was sie sich für Aufgaben setzt, worin sie die Familien unterstützen und was sie für sie tun muss. Der Staat instrumentalisiert die Zuneigung von Paaren füreinander und für ihre Kinder für ein ganz anderes Programm. Er legt es in ihre Privatverantwortung, wie es um seine Grundausstattung mit neuem Volk bestellt ist. Und das ist in gewisser Hinsicht ein doppelter Zynismus. Denn die Nöte, mit denen sich Familien in dieser Frage herumzuschlagen haben, die sind ja durch die Anforderungen produziert, die der Staat an sie stellt. Probleme der Bewältigung von Lebenslagen, Probleme der Bewältigung der Verantwortung, die die Familien für ihre Kinder haben und übernehmen, haben sie ja nur deswegen, weil sie diese Verantwortung für und in einer Gesellschaft wahrnehmen müssen, in der die Zwänge des kapitalistischen Arbeitsmarkts ihre Lebensumstände bestimmen. Mit welcher Ausstattung an Finanzen, an Zeit, an Bildung die Eltern diese Verantwortung übernehmen, das geht ja, habe ich im Ausgangspunkt ja schon gesagt, den Staat nichts an, das überlässt er freundlicherweise der Konkurrenz. Dass unter all diesen Bedingungen die Heranbildung von funktionstüchtigen jungen Arbeitskräften und Staatsbürgern gelingen soll, an diesem Anspruch lässt der Staat aber überhaupt nicht locker, wenn er feststellt, dass die Familien ihn gar nicht bewältigen. Im Gegenteil, dass Familien massenhaft an diesem Auftrag scheitern, das ist überhaupt der ganze Ausgangspunkt der Familienpolitik, deswegen gibt es sie überhaupt. Deswegen gibt es Kompensationsleistungen, Förderung, moralische Betreuung, Kontrollveranstaltungen, weil die Anforderungen, die der Staat, das Kapital stellen, die Verantwortung, die da wahrgenommen werden soll, eben von vorn bis hinten lauter Lagen produziert, an denen die Familie ihre entsprechenden Krisen erfährt. Was der Staat also im Grundgesetz unter seinen besonderen Schutz stellt, ist nicht das private Interesse derjenigen, die zusammenleben, sondern sein Rechtsinstitut namens Familie. Und dabei bleibt es natürlich dabei, und damit komme ich zum dritten Punkt, dass es die private, aus Neigung und subjektiver Lebensberechnung entspringende Entscheidung der Leute ist, ob sie unter diesen Bedingungen Kinder kriegen wollen oder nicht. Wenn der Staat seine Bürger also dazu bewegen will, sein Interesse an Nachwuchs zu befriedigen, dann kommt er nicht umhin, diesen Neigungen und Berechnungen ein Stück weit Recht zu geben, um sein Interesse in sie einzubauen. Das ist übrigens der ganze Grund dafür, warum in der Familienpolitik tatsächlich dann auch mal ein paar finanzielle Mittel fließen, wo in anderen Bereichen der Sozialpolitik die gar nicht vorgesehen sind. Ja, wenn es die private Entscheidung der Leute ist, ob sie so tun, wie sie sollen, dann muss auch ihr Lebensprogramm es hergeben und dann ist das manipulatorische Interesse des Staates, was kann ich denen dann für Angebote machen? Da stimmt das mit dem Angebot tatsächlich mal ein Stück weit, damit das, was ich von denen will, in deren Lebensprogramm passt.